Johannes 19, Vers 30. Wer seine Bibel hat, kann gerne mit aufschlagen. Ich habe es ansonsten auch auf der Wand gebeamt. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Er neigte das Haupt und übergab den Geist. Es ist vollbracht. Das hatten wir vor 3 Wochen, glaube ich, am Karfreitag und am Ostern gehört. Und er hat es vollbracht. Er hat den Weg zum Vater freigemacht und aufgemacht. Er hat den Weg der Rettung geschaffen überhaupt. Aber jetzt mal die Frage, was hat Jesus denn vollbracht? Ja, die Mission, die ihm der Vater gegeben hat, hat er bis ins kleinste Detail fertig gemacht. Ja, vollbracht mit diesem Wort, beschreibt das schon ganz gut. Und diesen Vers, diesen Auftrag, den lesen wir in Johannes 3, Vers 16. Da steht der Vers, dieser Auftrag nochmal beschrieben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesendet hat. Und da sieht man den Ursprung der Mission schon. Gott sendet seinen Sohn. Man denkt ja schnell an Matthäus 28, den werden wir noch später lesen. Aber hier sehen wir schon die erste Sendung, die von Gott geschieht. Er sendet seinen Sohn, um zu retten, was verloren ist ohne Gott. Also er schafft dieser Vers sagt auch, er schafft überhaupt einen Weg der Rettung. Es gab nie einen Weg der Rettung, außer durch Jesus. Erst durch Jesus kommt die Gnade, kommt der Weg der Rettung, der Weg zum Vater, ins ewige Leben. Und ich möchte ein bisschen den Anfang dieses Verses betonen, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ja, wie sehr ist denn dieses sehr? Natürlich versteht man es so ein bisschen vom Kopf her. Ich habe auch eine Zeit lang versucht, das mehr zu verstehen, habe gemerkt, das ist so eine überwältigende Liebe. Aber wie sehr ist dieses so sehr hat Gott die Welt geliebt? Und ich habe überlegt, was kann man für ein Beispiel nehmen, um das zu beschreiben? Und ich möchte dafür ein trauriges Ereignis, eine Geschichte erzählen, die im Februar 2022 geschehen ist in Marokko. Da ist dieser 5-jährige Junge in den Brunnen gefallen, war 13 Tage dort drin und man konnte ihn dann am Schluss nur noch tot bergen. Ich glaube, das habt ihr alle mitbekommen. Und auch das Land Marokko hat man gesehen, das hat mitgefiebert, dass Gott ein Wunder tut. Alle haben gebetet und vor allem die Eltern haben gerungen, wahrscheinlich Stunde um Stunde, für ihren Jungen. Und ich habe mich kurz da reinversetzt in die Lage, wie wäre es, wenn es mein Kind wäre. Und da kommt nur ein schreckliches Gefühl der Unruhe und ein Gefühl der, ich würde alles tun, ich würde alles versuchen, ich würde nichts unversucht lassen, um dieses Kind zu retten. Ich würde sogar vielleicht hinterher springen, und wenn es keinen Sinn macht, ich würde vielleicht dann auch sterben dabei. Und jetzt nochmal diesen Vers. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Da sieht man Gottes Liebe. Er ist wirklich hinterhergegangen. Er hat alles versucht. Er hat alles gegeben. Er hat seinen Sohn gegeben. Und dieser Sohn, der hat seine Herrlichkeit verlassen, ist runter auf die Erde, wurde Mensch, er lebte und starb. Und er gab den höchsten Preis. Er hat den höchsten Preis bezahlt für uns, weil Gott so sehr die Welt geliebt hat. Können wir uns das vorstellen? So ein bisschen? Also eine überwältigende Liebe, die Gott für einen jeden von uns hat. Gott sendet seinen Sohn, um zu retten, was verloren ist. Und in diesem Handeln Gottes, da offenbart Gott eigentlich sein Herz. Wir können da sehen, wie Gott handelt. Da sehen wir, was drin ist in Gottes Herzen. Und da ist drin, dass er an jeden Menschen auf dieser Welt so sehr liebt, dass er für jeden Menschen seinen Sohn gegeben hat. Und er möchte, dass jeder Mensch gerettet wird. Einfach alle Menschen, die um uns rum sind. Sei er noch so böse oder hoffnungslos, für uns meine ich mal, Gott liebt jeden Menschen so sehr, dass er für jeden Menschen seinen Sohn gab. Ja. In Offenbarung 3, Vers 20, da steht: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Jesus steht hier vor der Herzenstür der Menschen und er klopft an. Wenn jemand hier Jesus noch nicht kennt, er klopft am Herz, er steht vor deiner Herzenstür und er klopft. Und wir müssen nur diese Tür aufmachen und dann haben wir hier die Verheißung, das Versprechen Gottes, er wird zu uns hineinkommen und wir werden mit ihm Gemeinschaft haben. Etwas ganz Neues wird entstehen. Wir werden nicht mehr in Kriegszustand mit Gott sein, sondern wir werden in Frieden mit Gott sein. Ich möchte ein bisschen dieses Herzensanliegen Gottes noch ein wenig untersuchen oder unter die Lupe nehmen. Und das zwar schon im Alten Testament. Das finde ich so schön, dass es nicht nur im Neuen Testament steht, sondern auch schon im Alten. Und dafür habe ich die Verse aus 1. Mose 3, 8 bis 9. Die Mission Gottes, rettende Liebe, das Herzensanliegen Gottes. Da habe ich noch dazu geschrieben, er rettet die Seelen, nicht den irdischen Leib. Das macht er auch manchmal, aber auch dieser Mensch wird eines Tages doch sterben. Also ihm geht es um die Seele. Wir denken vielleicht doch öfter an gesund werden, ich denke auch an gesund werden gerne, aber Gott denkt an die Seele, die er retten möchte aus dem Tod. Okay, 1. Mose 3, Vers 8 bis 9. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn, hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr dem Menschen und sprach: Wo bist du? Also Gott geht durch den Garten, er hat ein Ziel, er möchte zu diesen zwei Menschen, Adam und Eva. Und die verstecken sich. Sie wissen schon, sie haben was falsch gemacht. Der Fall ist schon geschehen. Sie haben Bewusstsein für Böse und Gut bekommen. Und dann sucht Gott sie und ruft sie: Wo bist du? Er brüllt nicht. Er geht ruhig und sagt: Adam, wo bist du? Er weiß natürlich schon, wo sie sind, aber er zeigt Verständnis. Und er sucht diesen Menschen, der sich versteckt. Und Gott ruft den Menschen von Anfang an der Bibel. Und das macht er schon bei Adam und Eva, bei dem ersten Ehepaar, die ersten zwei Menschen auf der Erde, die ruft er schon. Dann ein paar Verse weiter unten, Vers 15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten, und du wirst ihm in die Ferse stechen. Das finde ich so erstaunlich, diesen Vers. Gott verheißt hier direkt einen Weg der Rettung. Er gibt diesen zwei Menschen direkt etwas, woran sie glauben können, wo sie Hoffnung haben dürfen. Sie sind nicht alleine gelassen mit diesem Problem. Ja, wir werden jetzt sterben. Wir haben von dieser Frucht gegessen. Wir werden sterben. Nein, Gott kommt sofort und macht klare Worte und verheißt hier einen Retter aus dem Samen der Frau, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Direkt am Beginn der Bibel schon. Jetzt könnte man noch viele Stellen zitieren, noch eine aus dem Alten Testament. Psalm 50, Vers 1. Der Mächtige, Gott der Herr, er redet und ruft die Erde vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Passt ein bisschen zu dem Psalm 96. Der mächtige Gott, der Herr, er ist groß und mächtig und er ruft die Erde. Und das haben wir auch schon gesehen jetzt seit Mose. Da ist er auch schon zu Adam gegangen, hat sie gerufen. Und er ruft sie vom Anfang der Sonne bis zum Untergang der Sonne. Aber wie lange steht er nicht oder seit wann? Aber ich gehe mal davon aus, dass er das seit Beginn der Zeit macht. Seitdem der Mensch in dieser Zeit lebt. Und vielleicht nehmen wir es nicht immer wahr, aber Gott ruft auch uns in unserem Leben. Auch wenn wir schon gläubig sind, gibt er immer wieder Rufe in unserem Leben, um uns näher zu sich, zu dem Vater, er ist unser Vater im Himmel, zu sich ziehen. Okay, dann im Neuen Testament wissen wir, dass Gott Jesus sendet. Die Bibel spitzt sich zu, die Rettung, der verheißene Retter kommt, der Höhepunkt, Jesus wird geboren, und um die Menschen zu retten, Gott sendet seinen Sohn dem Menschen. Und dieser Sohn, der zertritt der Schlange diesen Kopf am Kreuz von Golgatha und entmachtet den Tod, den Stachel des Todes. Und es gibt jetzt Hoffnung durch Jesus Christus, der alle Schuld dieser Welt auf sich genommen hat. Und wer an ihn glaubt, der darf Vergebung haben bei Jesus und eine Verheißung auf ein ewiges Leben. Und er macht alles neu in dem Leben, eine neue Kreatur. Und ein bisschen weiter gedacht noch diesen Gedanken, wo sehen wir Gottes Herzensanliegen auch im Neuen Testament? Es ging öfter um die Frage im Neuen Testament, wer ist diese Person Jesus eigentlich? Ist er nun ein Prophet oder ist er ein Betrüger vielleicht? Ist er Lügner? Das, was er tut, aus welcher Macht tut er das? Wer ist Jesus eigentlich? Und da die Verse aus Johannes 14, Verse 9 bis 10. Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Ein paar Verse zuvor lesen wir, ich und der Vater sind eins. Und auch da muss man sagen, Gott kam nochmal auf die Welt durch Jesus und geht dem Menschen nach. Wie bei Garten Eden. Er geht dem Menschen erneut nach. Und das ganze 33 Jahre oder wie viele Jahre es waren in seinem Leben, geht Jesus dem Menschen nach, kommt selber auf die Erde und sucht, zu retten, was verloren ist. Jetzt, bevor Jesus in den Himmel geht, spricht er zu seinen Jüngern, spricht er zu uns allen und gibt uns einen Auftrag, und zwar, Gott reicht sein Herzensanliegen an uns Menschen weiter. Wie er auch schon immer Propheten benutzt hat und seine Jünger und einzelne Personen, Gott spricht durch Menschen, und jetzt gibt er uns diesen Auftrag weiter. Lesen wir die Verse in Matthäus 28, Verse 16 bis 20. Okay. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder. Etliche aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten, alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Amen. In Versen 17, da steht dann dieser zweite Teil des Verses: Etliche aber zweifelten. Und das finde ich so schön. Jesus spricht auch zu denen, die zweifelten. Er spricht zu allen, auch die nicht zweifelten und auch die zweifelten. Und gibt ihnen diesen Missionsbefehl, wie er bekannt ist. Er gebraucht auch die Menschen, die vielleicht zweifeln. Wenn wir zweifeln, dann will uns Gott auch gebrauchen. Dann will uns Gott genauso gebrauchen in unserer Schwachheit. Und vielleicht ist es genau richtig, dass wir erkennen, ja, ich bin schwach. Ich kann es gar nicht, was du möchtest von mir. Ja, Herr, mach du es. Und dann kann Gott Großes tun. Und das merke ich auch immer wieder auf Kreta oder auch wenn wir in Deutschland sind. Ja, meine Fähigkeit ist es nicht, aber Gott, du kannst es. Dein Wunsch ist es und mein Wunsch ist es auch, diesen Menschen das Evangelium zu geben und dass sie glauben, im besten Fall. Ja, okay, Jesus gibt hier, bevor er seine Jünger verlässt, nach diesen intensiven 3 Jahren, wo er sie gelehrt hat, geschult hat, gibt er diesen Befehl, mache zu Jüngern. Er hat es auch schon vorher getan, hatte sie schon auch ausgesandt, aber hier dann, mache zu Jüngern, tauft sie, lehret sie. Also das, was Jesus schon die ganze Zeit durch sein Leben praktisch seinen Jüngern gezeigt hat. Warum spricht hier Jesus einen Befehl aus, habe ich mich gefragt. Ich meine, warum spricht er einen Befehl aus? Warum spricht er eine Empfehlung aus? Warum empfiehlt er es nicht? Ja, wenn ihr wollt, dann redet doch jetzt von mir. Warum befiehlt er es? Ich habe keine genaue Antwort darauf, aber ich denke, es beschreibt den Ernst der Lage. Alle Menschen, die nicht an Jesus glauben, gehen verloren. Ich weiß nicht, wie viele Menschen in dieser Welt nicht an Jesus glauben, aber ich denke, das ist der absolut größte Teil von den Menschen, die nicht an Jesus glauben und die verloren gehen, so wie es Gottes Wort uns sagt. Und dieses Verlorensein, das hört sich erstmal so nicht schlimm an, aber ich denke, es ist wirklich enorm schlimm, was es heißt, getrennt sein von Gott. Und die Bibel spricht auch von der Hölle, das mag man ganz so erwähnen, aber Gottes Wort ist da sehr klar darüber, dass die verlorenen Menschen ein grausames Gericht erwarten wird. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie schlimm das sein wird. Und ich denke, das ist wirklich wichtig, die Not der Menschen zu sehen, in der sie stehen. Pragmatisch, materiell geht es ihnen vielleicht gut, sie haben einen Job, aber sie haben Jesus nicht. Sie sind in ganz großer Not, die Menschen, die Jesus nicht kennen. Und das gilt auch für uns, für jeden von uns, das mehr oder überhaupt zu erkennen. Und das können wir auch vor Gott ins Gebet bringen. Herr, zeig mir diese Not. Lass mich in dein Herzensanliegen auch teilnehmen. Lass mich an deinem Herzensanliegen teilnehmen. Herr, wirke du in mir. Ich habe nicht diese Liebe für die Menschen, aber Herr, du kannst es. Ja, und dann sagt, also gibt Jesus hier an dieser Stelle auch der Gemeinde diesen weltweiten Auftrag, missioniert, bringt die frohe Botschaft nach außen. Natürlich hat sie noch mehr Aufgaben, das ist klar, aber eins von den großen Aufgaben ist, ein Licht zu sein in dieser Welt. Und er sagt, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Er sagt nicht, ihr könnt es sein. Ihr seid es. Wenn ihr das Licht von mir in euch habt, dann wird das scheinen. Wenn ich in euch lebe, dann werdet ihr ein Licht sein, dann werdet ihr Salz sein in dieser Welt und von mir zeugen. Ja, lasst uns da, wo wir uns befinden, innerhalb der Woche, an den Wochenenden und ja, einfach da, wo wir sind, Tag für Tag, den Mund aufmachen und ein Licht sein, dass wir gezielt gucken, wo kann ich ein Licht sein? Ich möchte ein Licht sein für dich. Ich möchte von dem Licht zeugen, was ich in mir habe. Ich kann gar nicht anders, wie wir gesungen haben, dem Lied. Ich kann nicht anders, als von dir zu reden. In Römer 10, Vers 14. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Also Gott gibt uns hier eine enorm große Verantwortung und er lässt uns nicht allein, ja. Er ist mit uns und er hat alle Macht. Aber wir haben auch eine große Verantwortung, uns zu überwinden und eine Freude daran zu entwickeln, das zu tun, den Menschen von Jesus erzählen. Das ist eine hoffnungsvolle Botschaft, die beste Botschaft der ganzen Welt. Es gibt wahren Frieden, ewigen Frieden bei Gott, durch Jesus. Ja. Ja, und auch auf Kreta müssen wir mal feststellen, ja, Mission ist nicht immer ganz leicht. Man geht da nicht hin und erzählt den Menschen mal, ja, glaubst schon an Jesus, und dann glaubt er vielleicht direkt in diesem Gespräch. Kann auch passieren, dass er so vorbereitet ist. Das hat man jetzt auch erlebt. Ein Grieche, der kam einmal zum Gottesdienst und hat sich sofort in diesem Gottesdienst bekehrt und kam dann auch zum Gottesdienst. Ja. Aber oft ist es vielleicht auch eher ein Streuen, dass man sagt, ja, ich gebe diesem Menschen nur einen Vers oder ich zeige ihm, ich lebe vor ihm, er sieht meine Taten und das bewegt sein Denken, nachts, wenn er abends dann im Bett liegt und er kommt vielleicht näher zu Gott. Und eines Tages wird jemand kommen und diesen Menschen zum Herrn führen vielleicht. Das wissen wir nicht alles, was macht. Aber ich denke, Mission darf und sollte immer das Ziel haben, dass wir diesen Menschen von Jesus erzählen. Das muss ich mir auch immer wieder sagen. Wir haben zum Beispiel Nachbarn auf Kreta, da fahre ich dann runter und grüße den nett. Wir machen auch so einen Smalltalk und fahre dann weiter, aber ich habe ihn nicht von Jesus erzählt. Wenn dieser Nachbar jetzt stirbt, denke ich mir immer wieder, dann weiß er lediglich, dass ich ein netter Mensch mal war. Ja, dieser Nachbar da oben, der war nett, der hat immer schön gegrüßt, hat mir auch mal einen Kuchen gebracht, aber er hat mir nichts von Jesus erzählt. Also wir sehen, das ist wirklich wichtig, dieses Ziel anzuvisieren, von Jesus zu erzählen. Ja. Und da hilft uns Jesus auch dabei. Ja, an anderer Stelle lesen wir, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Also er sendet uns genauso, da kann man auch viele andere Bibelstellen nehmen und sagen, der Vater sendet uns genauso wie sein Sohn. Okay, Vers 18. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Ja, diese ganze Mission gründet auf seiner Macht. Ich denke, das ist einer der Gründe, warum er das hier so erwähnt. Mir ist gegeben alle Macht. Und dann sendet er auch den Heiligen Geist am Pfingsten, der in uns wirkt und uns hilft. Und er baut seine Gemeinde. Weil menschlich gesehen können wir es gar nicht. Ich denke mir, ja, natürlich habe ich den Wunsch, aber ich kann es gar nicht. Ich gebe das auch mal bewusst ab. Wir können die Menschen gar nicht zum Herrn führen. Das muss Gott machen mit seinem guten Geist. Gott macht das. Und das ist für uns auch eine Hilfe, das zu wissen einfach. Ja, ich kann es nicht und das ist auch richtig so. Gott macht es. Jetzt gibt es verschiedene Reaktionen auf diesen Missionsbefehl, wenn wir das hören und auch das schon gehört haben, natürlich öfter. Und wir damit leben im Alltag. Ich habe jetzt mal so ein paar, wie nennt man das, Prototypen, ein paar Exemplare von Personen durchdacht. Der erste, der ist vielleicht jemand, der sich schämt. Der sich schämt, von Jesus zu erzählen und weiß eigentlich, er muss es tun, aber schämt sich doch immer wieder, hat dann auch Schuldgefühle, nimmt die mit nach Hause und die hindern ihm auch im Glauben irgendwie voranzugehen. Dass er diese Schuldgefühle immer wieder ihm hindern, er macht sich auch selber diese Schuldgefühle und fühlt sich schuldig vor Gott. Die zweite Person, sie ist vielleicht gleichgültig. Sie denkt, sie missioniert ganz viel, aber sie tut es vielleicht gar nicht. Und sie ist auch nicht dabei mit dem Herzen. Also sie ist gleichgültig. Er geht mit zu diesem Einsatz, aber er teilt nicht dieses Herzensanliegen. Die dritte Person denkt vielleicht, ja, ich habe Angst. Ich möchte nicht vor anderen reden. Ich weiß da nicht, was sie denken. Die denken dann, ich bin dumm, weil ich an Jesus glaube. Oder andere Dinge, die Menschen so denken, wenn man ihnen von Jesus erzählt. Und denken dann, ja, ich tue lieber meinen Teil zur Mission, indem ich spende und indem ich einfach nur bete. Ich will das nicht schlecht reden, das Spenden und das Beten, das ist ein großer Teil mit dazu. Aber ich denke, jeder Mensch hat auch diesen Auftrag bekommen. Der vierte Person ist vielleicht überheblich. Das war die Person, die ich falsch genannt hatte am Anfang, denkt, sie missioniert und missioniert doch nicht. Die fünfte Person ist, dass einfach nur von Begeisterung zu Begeisterung geht, vielleicht von Einsatz zu Einsatz und in der Woche sind tiefe Täler. Ja, das waren jetzt nur so ein paar Beispiele, die ich mir ausgedacht habe. Es gibt bestimmt noch viele Beispiele. Es geht jetzt auch nicht darum, mich in die Schublade zu stecken, sondern zu überlegen, wo stehe ich? Wo stehe ich mit diesem Herzensanliegen von Gott? Oder was tue ich mit diesem, ja, geht hin, dass Gott mir das sagt? Er teilt sein Herzensanliegen mit uns. Und wie sieht es in uns aus? Habe ich eine Liebe zu den Verlorenen? Diese Frage, die muss ich mir auch mal wieder stellen. Und nehmt sie mit nach Hause, diese Frage. Ich denke, das ist gut, vor dem Herrn zu prüfen, wo stehe ich. In dieser Frage ganz ohne Druck, aber vor dem Herrn zu gehen und beten. Ein Vers aus Klagelieder 3, Vers 23, was ich wichtig finde zu betonen. Jetzt ist was durcheinander gekommen. Okay, ich habe den Vers 22 ein bisschen mit einfließen lassen und das Wort eingefüllt. Da steht im Vorvers seine Barmherzigkeit und Gnade. Ich habe jetzt einfach seine Gnade geschrieben. Und zwar, seine Gnade ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Das finde ich so schön, dass wir in Gottes Schule sind, ein jeder von uns, egal wo wir im Glauben stehen oder ob wir schon sehr weit sind. Und er hat Gnade. Jeden Morgen, wenn wir aufstehen, ist seine Gnade neu. Seine Gnade ist jeden neu. Wir dürfen jeden Morgen mit unserer Schwäche zu ihm hingehen. Und das ist so toll. Natürlich wissen wir das, aber die Frage ist auch, ob wir das machen. Ja, wir dürfen nicht verzagen, da wo wir stehen. Wir dürfen da nicht stehen bleiben, wo wir sind und verzweifeln. Wir müssen zum Herrn schauen und das ist ein Teil davon, zu ihm zu gehen und aus seiner Gnade zu leben. Ja, dann kann er nämlich diese Person, diese Prototypen, die ich genannt habe, verändern. Er kann Veränderung schenken und er wird uns helfen. Er lässt uns nicht alleine. Ja. Und so schickt jetzt Gott viele Menschen nach Europa, jetzt auch durch Ukraine, die Flüchtlinge aus den östlichen Ländern und afrikanischen Ländern und schenkt uns eine Riesenmöglichkeit, auch unter ihnen, aber auch unter den deutschen Arbeitskollegen überall ein Licht zu sein, jeden Tag im Alltag. Und vielleicht gibt es auch Menschen, die vielleicht schwer sind in deinem Leben, die dir Gott ganz bewusst vielleicht in deinem Leben auch reinstellt, damit du ihnen vielleicht ein Zeugnis sein kannst. Ein Gebet von mir, was ich morgens gerne bete, ist, ja Herr, schick mir heute Menschen über den Weg, dem ich Zeugnis geben kann. Das versuche ich jeden Morgen zu beten. Ich merke auch, wenn ich morgens nicht bete, dann verläuft der Tag einfach anders, dann ist man nicht geistlich. Und dann verpasst man vielleicht solche Situationen, wo der Mensch dann doch vorbeigelaufen ist. Und so bete ich das. Und noch eine andere Sache, die ich euch auch mitgeben möchte, wo ich auch in diesen 2 Jahren die Erfahrung öfter machen musste. Ja, ich sehe da eine Person, das ist perfekt. Ich kann jetzt zu ihm hingehen und mit ihm reden. Der steht da, der hat Zeit. Und dann denke ich aber, jetzt muss ich aber noch kurz diese Erledigung machen in der Stadt. Und der steht dann bestimmt immer noch da. Und dann fahre ich in die Stadt, komme zurück und der Mann ist weg. Und das habe ich jetzt schon öfter gemacht, also auch da, dass man die Situation nicht an sich vorbeigehen lässt und zugreift, sobald die Möglichkeiten hat. Man die Möglichkeit hat, weil man hat immer einen guten Grund, das nicht zu tun vielleicht. Ja. Und jetzt möchte ich noch 3 hilfreiche Sachen anschauen, indem wir auf Jesus schauen, wie hat er gelebt, wie missionierte Jesus, was können wir in seinem Handeln beobachten? 3 Dinge. Beziehung wie Jesus, beten wie Jesus und zielstrebig leben wie Jesus. Okay. Also Jesus, Beziehung wie Jesus. Wir sehen in der Beziehung von Jesus, er stürzte sich in die Beziehung zum Vater. Es war sein Leben, sein Glaube war nicht eine Randerscheinung oder jetzt Es war seine Hauptsache, es war sein komplettes Leben, diese Beziehung zum Vater. Und er hoffte vom Vater alles, er erwartete alles von seinem Vater. Alles war diese Beziehung zu seinem Vater. Und ich denke, auch für uns ist es wichtig, dass wir uns da reinstürzen, dass wir Dinge, die uns daran hindern, ablenken, loslassen. Das gehört auch zur Mission. Weil ohne ihn können wir nichts tun. Wenn er nicht durch uns wirkt, kann er auch was tun. Aber er kann auch unsere schlechten Dinge benutzen. Das hat man auch schon gesehen. Aber eigentlich sollte es andersrum sein. Damit will ich nicht sagen, dass unsere Beziehung erstmal so perfekt und rein sein muss. Also rein, ja. Aber so gut sein muss zu Gott, damit wir anfangen, von Gott zu reden. Nein, das denke ich nicht. Das will ich auch damit gar nicht sagen. Aber dass wir uns auch reinstürzen, dass wir uns Zeit nehmen in der Beziehung zu unserem Vater im Himmel, der uns so sehr liebt. Das finde ich so wichtig, weil wenn man weiß, mir geht es jetzt gerade nicht gut im Glauben und jetzt will ich was von Jesus erzählen, ja, dann ist man selber gar nicht mehr davon überzeugt, von dem, was man redet. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, ich hätte das auch schon erlebt, wo es dann nicht so gut geht, wo man weiß, eigentlich muss ich an der Beziehung zu meinem Vater anknüpfen und dann. Die zweite Sache, beten wie Jesus. Ja, wir sehen, dass Jesus oft müde ins Gebet ging, erschöpft. Er ging ins Gebet und teilweise betete er die ganze Nacht durch oder viele Stunden in der Nacht, er betete. Und wie er dann den nächsten Tag mit der Kraft das managen konnte, ich denke, weil sein Vater ihm die Kraft gegeben hat dann am nächsten Tag. Und da kam ein Missionar aus Amerika und ich habe ihm gesagt, ja, die Griechen, die bekehren sich nicht. Da meinte er, ja, ihr müsst beten. Und dann dachte ich, ja, ich bete viel zu wenig, wir müssen mehr beten. Und dann liest man in Jakobus 4, Vers 2c, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Und dann denke ich mir, ja, hier steht, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Lasst uns also beten und bitten, dass Mensch zu sich zieht, auch durch uns und dass er uns benutzt in dieser Welt. Und ich denke auch, das Weitere ist, dass wir das Gebet suchen in der Stille, vor allem in der Stille, weil ich denke, dieses gemeinschaftliche Gebet ist absolut gut, aber es darf nicht dieses Gebet in der Stille ersetzen. Weiß nicht, vielleicht mag jemand anders denken, aber ich denke, das darf es nicht ersetzen. Das Gebet zu deinem Vater muss da sein, in einem Kämmerchen, wo du still hast, wo du still bist. Lass uns auch die stillen Zeiten suchen und beten zu unserem Vater und da auftanken. Okay, der dritte und letzte Punkt, zielstrebig leben wie Jesus. Ja, Jesus lebte absolut zielstrebig, wo wir auch hinschauen, er hat gelehrt, er hat geheilt, er hat die ganze Zeit das gemacht, er hat missioniert, er hat es von sich selber, von seinem Vater gezeugt. Er kam, um zu retten, was verloren ist. Er hat das immer gemacht. Ich denke, da können wir auch mehr und mehr dazu lernen, dass unser Leben mehr darauf abzielt, von der Liebe Gottes weiterzugeben, den Menschen. Dass wir gezielter leben. Dass wir uns nicht ablenken lassen von den ganzen Ablenkungen, die wir nun mal haben in dieser Welt. Natürlich brauchen wir die auch, Zeit der Entspannung, aber dass wir zielstrebig werden. Und zielstrebiger werden und das auch vor Gott ins Gebet bringen. Ja, zum Abschluss möchte ich noch einen Vers aus der Apostelgeschichte 20, Vers 24 lesen. Aber auf das alles nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe. Nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Ja, ich hoffe, dass wir das eines Tages alle sagen können, auch wie Paulus hier, der so gesegnet war vom Herrn, dass wir alles geben für den Herrn, unsere Lebenskraft, unsere Lebensenergie, dass wir das mit Freuden für ihn abbrennen lassen, unsere Kräfte im Leben. Ja, der Herr segne euch.